Im Osten geht die Sonne auf, aber die Stimmung in den Keller. Viele Ostclubs straucheln in die Saison hinein. Ist das schon Krise?
Wochenende des Amateurfußballs und Musiklegende Paul Kalkbrenner sagt, da kaufe ich mir mal einen Stadionnamen.
Zwischen Chemie und Chemie stimmt die Chemie überhaupt nicht. Ausnahmezustand in Halle an der Saale.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen, schaue ich mir in die Fresse, mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf, der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Die Sonne scheint, die Sonne lacht über Deutschland, über Ostdeutschland und auch über Lettland. Ja, und das müssen wir alles heute besprechen, denn die Themenlage lädt ein zum Debattieren. Und bei mir ist der Mann, der seit gestern in Easy-Bonga-Bettwäsche schläft, an seinen Klingelschildern den Namenszusatz Wagner klebt und sich tatsächlich inzwischen sogar für Obst interessiert. Das ist der Dennis Schröder, der deutschen Podcast-Unterhaltung, der Maodolo unter den Tristan da Silvas, Gregor Rühl.
Ja, kleiner Basketball-Einschlag heute hier, ne? Ich wollte nämlich eigentlich auch irgendwas mit Fußball sagen, aber da Deutschland halt seit gestern Basketball-Europameister ist, sage ich vielen Dank, dass auch du da bist, Alex Küpper.
Boah, geil. Ja, sehr gerne. Und der Letzte im Bunde ist der Mann, der uns gleich ausführlich berichten wird, wie ihm am Wochenende der größte Kommentatoren-Fail seines Lebens unterlaufen ist. Paddy Fritsche.
Zugegeben, noch in kein langes Kommentatorenleben bisher, aber ja, es war ein bisschen, ich finde, witzig im Nachhinein, weil man das alles professionell und lösungsorientiert klären konnte. Hätte es nicht geklappt, wäre es vielleicht ein größeres Thema geworden, aber wir haben es angeschnitten. Männer, kurz off-topic, bevor wir über unsere Wochenenden und den Fußball-Osten sprechen, weil Ehre wem Ehre gebührt. Deutschland ist Basketball-Europameister geworden, gestern Abend in einem absoluten Krimi gegen die Türken in Riga in Lettland. Riesenglückwunsch. Ich glaube, der Hype ist wirklich real. Also ich habe es überall mitbekommen und ich glaube, man ist inzwischen an dem Punkt auch, dass man um die Basketballer ja endgültig nicht mehr drum rumkommt. Wir sind. Deutschland ist amtierender Welt- und Europameister seit gestern. Wo habt ihr es geschaut? Wie habt ihr es wahrgenommen, Küppi?
Na, ich habe gearbeitet währenddessen bei 1860 München gegen Havelse und da lief parallel unter meinem Bildschirm eben dieses Spiel. Und ich habe es dann immer so mit einem Auge verfolgt. Das war ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal die Türkei vorne, mal Deutschland. Und am Ende haben sie es dann gezogen, während wir gerade unsere Abmoderation gemacht haben. Aber wenn man sich das überlegt, dann ist das ja wirklich eine dermaßen verkehrte Welt, dass man es eigentlich kaum fassen kann. Ne? Deutschland, die große Fußballnation, blamiert sich seit Jahren immer wieder. Vorrunden aus 2018, Vorrunden aus 2022. Jetzt WM-Qualifikationsniederlage gegen die Slowakei und alle fragen sich, was ist hier los? Und während all das passiert, ziehen auf der anderen Seite die Basketballer ihre Kreise und holen zwei so große Titel. Das ist schon verrückt.
Ja, echt schön, dass es in so einer anderen Sportart irgendwie jetzt, also dass die auch so in der Breite so angekommen ist, ne? Weil ich hatte das Gefühl, es war wirklich überall, es haben echt viele Leute geguckt, man hat auch drüber gesprochen. Und auch da gibt es natürlich wieder einen Ostbezug an die Obst, den du schon in der Vorstellung angesprochen hast. Der kommt aus meiner Heimatstadt, aus Halle an der Saale.
Ja, das ist richtig.
Und hat gestern auch von da aus ein paar Dreier versenkt.
An die Obst-Lifestyle, ja, absolut. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, also was ja immer so zum Thema gemacht wird und dann können wir ja so langsam die Brücke schlagen, ist ja diese unfassbare Geschlossenheit. Ne? Also der Kader ist seit mehreren Turnieren eigentlich durch die Bank weg ähnlich, sagen wir mal so. Es gibt hier und da ein paar kleine Unterschiede, aber größtenteils ist es seit 3 Jahren diese gleiche Nationalmannschaft, die 2022 bei der Heim-EM Bronze geholt hat, dann Weltmeister geworden ist, 23 Olympia, leider nichts letztes Jahr, 24 und jetzt eben Europameister ist. Das Trainerteam ist ein anderes, das ist auch Fakt. Wir wollen gar nicht so tief abdriften, aber glaubt ihr, dass es einfacher ist, so ein verschworener Haufen zu werden mit einfach ja einem 12-Mann-Kader und einem Trainerteam? Oder geht das mit einem 26er-Kader auch? Oder ist es einfach die extrem hohe Qualität, individuell und auch menschliche Qualität der einzelnen Spieler, die wieder im Kader waren im Basketball? Oder ist es einfach einfacher, weil es einfach weniger Leute sind?
Kann ich schon sein, dass vorstellen. was dran ist. Vielleicht sollten mal ein paar Zweit- und Drittligisten sollten mal ein paar Spieler rauswerfen und den Kader einfach verkleinern.
Einfach mal zu 12 anreisen.
Ja, ich denke schon, dass das dass das sicherlich ein Punkt ist, dass man irgendwie da so aufeinander hockt, aber die Qualität hast du ja auch schon angesprochen, ne? Also wer da so auf dem Court steht, die Eltern von Franz Wagner gestern völlig aus dem Häuschen, einfach ein wahnsinnig geiler Zocker, Dennis Schröder, der gar nicht so ein gutes Spiel gemacht hat, aber dann einfach irgendwie mit den letzten beiden Aktionen einfach so, also gezeigt hat, was er für ein großer Sportler ist und was er für ein großer Kapitän ist. Also das ist sicherlich eine Mischung aus diesen Faktoren.
Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Ich glaube, dass grundsätzlich die Sportarten einfach nicht miteinander zu vergleichen sind, weil Basketball viel schneller, viel mehr Punkte, die gemacht werden und so weiter. Deswegen glaube ich, dass da auch auf dem Feld dann andere Dynamiken greifen als bei einem Fußballspiel. Aber was ich noch ganz interessant finde, ich habe mir gedacht, wenn jetzt ein Land wie Deutschland so losmarschiert im Basketball, dann ist das doch untrennbar verknüpft, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, mit Dirk Nowitzki, oder? Der damals einen Hype hat entstehen lassen, dass so viele Jungs offensichtlich sagen, ist das geil, da möchte ich mit dabei sein. Also das sind doch auch seine Titel, oder schätze ich das falsch ein?
Ja, also zumindest was die komplette Basis angeht, sicherlich in dem Land 100%. Wobei man ganz klar sagen muss, dass ich durch den Basketballkosmos, und ich bin da jetzt sehr nah dran, also für mich heißt es ab nächste Woche auch wieder dann Bundesliga und BBL-Pokal vorbereiten und Co., dann geht die Saison auch bald schon wieder los. Viele sind sich einig in der Basketball-Bubble, dass Dirk Nowitzki der beste deutsche Basketballer aller Zeiten ist. Und jetzt kommt der wichtige Unterschied und der vielleicht noch für mehr Hype sorgt tatsächlich. Dennis Schröder, der beste deutsche Nationalspieler aller Zeiten. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied, dass Dennis Schröder es viel mehr auf die Platte bekommt in der Nationalmannschaft, über viele Jahre hinweg schon, trotz auch großer Kritik teilweise. Und Nowitzki wurde das immer verwehrt. Und er hat es auch nie in der Breite auf die Platte bekommen, wie das Dennis Schröder eben schafft. Zumindest auch Klammer auf Klammer zu mit den Titeln, die eben mit dranhängen. Und im Zweifel guckst du nach einer Karriere eben vor allem auch drauf, okay, was hat denn Dirk geholt?
Ja, aber das, was Küppi, glaube ich, gerade meinte, ist, dass quasi Dirk Nowitzki einen Hype ausgelöst hat und die, die jetzt da auf der Platte stehen, vor allem die Jüngeren, haben natürlich dann angefangen und sich gedacht, okay, ich will auch mal so ein guter Basketballspieler werden und deswegen das wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Titel sind, ne? Das meintest du wahrscheinlich.
Ja, das zweifelsohne. Also ich glaube, der Grundstein, ich meine, ich kann euch ja fragen, Küppi, der erste Basketballer, den du kanntest namentlich, war
Michael, glaube,
Jordan. Danke.
Der erste Deutsche war Detlef Schrempf, der irgendwann mal, glaube ich, für das DSF damals Werbung gemacht hat. Stehe ich im Weg, sorry, ist mein Job. Also absolute Legende, auch NBA-Spieler früher. Aber Jungs, jetzt Fußball, Attacke,
komm. Ja, richtig, jetzt Fußball, weil, aber auch da ist es, die Basis ein wichtiges Thema tatsächlich. Denn das ist ja auch immer die Frage, wer holt die nächste Generation weg von der Konsole, weg vom PlayStation-Controller, weg von FIFA-Manager hin auf den Rasen zurück, auch wenn es regnet und 3 Grad hat draußen. Und das ist im Zweifel der große Profi, der dafür sorgt, dass untenrum ganz viele Kids im Amateurbereich rumkicken wollen. Am Wochenende war jetzt Wochenende des Amateurfußballs in Frankfurt, da hat der DFB eingeladen. Das heißt, man konnte mal vorbeischauen. Nagelsmann war da, hat Autogramme gegeben, Rudi Völler war da und hat sich da sehr viel Zeit genommen, Fragen zu beantworten. Und man konnte sozusagen als Amateurfußballer, also es ging vor allem an Schulklassen, dieses Angebot, mal ein bisschen den DFB kennenlernen. Und ich glaube, der DFB tut gut daran, auch aufgrund der aktuellen Phase und sportlichen Situation vielleicht wieder dafür zu sorgen, dass die Basis eben auch Zugang hat zum Campus und Co., den man sonst ja auch nicht so einfach sehen kann. Und das viel Schönere eigentlich, dieses Amateurwochenende hat ein anderer Vollblut-Amateur, nämlich Paul Kalkbrenner, Gregor zum Anlass genommen, zu sagen, doch, also so gehobener Amateurfußball finde ich voll geil, weil, Gregor?
Ja, Paul Kalkbrenner ist ehemaliger oder beziehungsweise immer noch Spieler, glaube ich, von Sparta Lichtenberg, also seinem Heimatverein in Berlin. Und der hat sich jetzt mal überlegt, ey, komm, wäre doch geil, wenn das Stadion da Paul-Kalkbrenner-Stadion heißt. Und hat sich dafür eingesetzt und sich diese Namensrechte gesichert. Und der Vertrag ist jetzt wohl bereits unterzeichnet und so ganz klar ist noch nicht, ob das alles durchgeht. Das war irgendwie letzte Woche, lag irgendwie bei den Ämtern auf dem Tisch, aber sind sich, glaube ich, alle sicher, dass dieses Stadion eben bald Paul-Kalkbrenner-Stadion heißt. Dazu soll es dann auch ein Benefizspiel geben und dann kickt der Oberligist da bald, in einem neu benannten DJ-Stadion. Ich hoffe, die sind dann immer gut aufgelegt, wenn ihr versteht, was ich meine. Find das auf jeden Fall irgendwie ganz witzig bei Paul Kalkbrenner. Der war mal bei Copper TS zu Gast, der andere Podcast, bei dem ich auch ab und zu bin. Und da gab es eine Stelle, das war total geil, da war er mit seinem DJ-Kollegen Karl Paul und die haben dann zusammen über den Ostfußball geredet, beide halt riesen Historienfans auch und haben da, glaube ich, wirklich 2 Minuten lang über diese Namen früher der Sportvereine gesprochen. Also Aktivist Schwarze Pumpe, Rotes Banner drin, Willershagen, das waren ja einfach von diesen, die Betriebssportgemeinschaften hatten ja einfach fantastische Namen und die haben da glaube ich 2 Minuten lang sich diese Namen um die Ohren gehauen. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass Paul Kalkbrenner sehr großer Ostfußball-Fan ist. Von daher, witzige Geschichte.
Und wir würden uns glaube ich nicht beschweren, wenn er auch mal bei uns vorbeischaut, ne? Einer der größten und auch frühesten in der Richtung, in dem Genre, glaube ich, mit diesem Durchbruch beseelten Musikproduzenten aus Deutschland, Berliner durch und durch und wie du gesagt hast, ab und zu auch noch für ein lockeres Schiebchen zu haben, so wie ich höre aus Lichtenberg, also der nebenan, also die erste spielt ja Oberliga sozusagen, dann gibt es noch eine zweite Mannschaft und die haben auch noch eine, ja was ist denn das dann? Das ist dann so eine Spaß- und Gute-Laune-Truppe, wo er auch ab und zu noch mitschiebt, wenn er nicht gerade irgendwo weltweit auf Tours und irgendwo auflegt oder Musik produziert. Paul Kalkbrenner Sportfeld. Ich weiß nicht, also ein eigenes Stadion. Küppi, wie würde deins heißen?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage.
Deswegen habe ich sie vorher extra nicht geschrieben.
Ja.
Paul Kalkbrenner Stadion soll es heißen, glaube ich, aber ja.
Also du meinst, wenn ich jetzt ein Stadion hätte und mir einen Namen dafür aussuchen dürfte.
Ich wäre irgendwie so Cooper Palace.
Was?
Cooper Palace. Ich bin irgendwo in der Premier League unterwegs. Aber das klingt eher nach einem Etablissement mit anderen Dienstleistungen.
Ich wollte gerade sagen, also da entfernen wir uns jetzt wieder ein bisschen weg vom Fußball, glaube ich.
Die Frage ist ja, wenn Kalkbrenner da wieder für seine Hobbytruppe aufläuft und dann sagt man, Kalkbrenner spielt am Wochenende, das kann ja dann auch verschiedene Sachen meinen. Also vor allem in Berlin. Also
du meinst dann sozusagen, dass dann irgendeiner, ein verstörter, armer Fan aus Mexico City bei Eventim dann Tickets kauft für Lichtenberg statt für das Festivalwochenende, was er eigentlich sehen möchte.
Exakt.
Weil er sich so auf Kalkbrenner freut. Ich bin mal gespannt. Also eigentlich der 27.09., du hast ja gesagt, die wollen bis zu 1200 Karten quasi verkaufen, um das auch ein bisschen zu zelebrieren. Ich glaube, bis da eine Truppe von Lichtenberg, die dann sozusagen gegen Team Kalkbrenner spielt. Also das wird dann eine Truppe sein voller Freunde von ihm, Family, vielleicht Leute aus Musik und Kunst und Kultur, keine Ahnung, vielleicht auch einfach nur positiv kaputte Fußballfans, who knows. Ich finde es mega cool. Er bezahlt dafür, das muss man vielleicht noch mit dazu erwähnen. Also es ist jetzt nicht so, dass Sparta Lichtenberg und Berlin sagt, wir schenken ihm das aufgrund, natürlich schon aufgrund seiner Verdienste in kultureller Hinsicht für Berlin, für Deutschland und Co., aber es ist jetzt kein Geschenk. Also er hat diese Namensrechte wohl für 5 Jahre, wenn das alles durchgeht und muss das auch entsprechend monetär sich in dem Sinne erarbeiten und dafür Geld bezahlen. Aber es ist trotzdem irgendwie, ich finde es super cool. Also gerade auch zu Lebzeiten so, dass man so ein Stadion hat, was nach dir selbst benannt ist. Auch wenn du dann vielleicht ein bisschen Kohle auf den Tisch packst, I would take it. Ich würde es nehmen, 100%. Wir müssen aber noch zu einem anderen schönen Stadionnamen, den wir auch schon mal hier in der Folge hatten, Küppi. Denn du hast wieder Post bekommen vom glorreichen FSV Oratal Ohrdruf.
Die müssen uns langsam Geld bezahlen, so oft wie die hier erwähnt werden.
So, aber da ist tatsächlich, gute Überleitung, auch Musik drin. Wir haben sie ja damals als Punkband bezeichnet, woraufhin uns der Keeper Pascal Böhm eingeladen hat. Und der hat sich jetzt wieder gemeldet, weil nämlich sein Verein gegen Rot-Weiß Erfurt gelost wurde im Thüringen-Pokal. Also ein richtig großes Spiel für den Club und insbesondere für Pascal Böhm. Der ist nämlich selbst heißer Rot-Weiß-Fan. Hat dann nochmal erzählt, dass er als Kind im alten Steigerwaldstadion schon in der Kurve stand und jetzt gegen seinen Club spielen darf. Also krasse Geschichte und als ich das gehört habe, dass er so heiß ist und dass sein Herz wirklich rot-weiß schlägt, da musste ich an Christy Pym denken. Kennt ihr Christy Pym?
Warte mal, ist das der Keeper von Grimsby?
Genau, das ist der Keeper von Grimsby Town, die ja vor kurzem Manchester United aus dem Pokal geschmissen haben, nach einem wirklich epischen Fußballspiel, inklusive XXL-Elfmeterschießen, 26 Elfer waren es, glaube ich. Christy Pym steht im Tor, Menu setzt den 26. Elfmeter an die Latte. Ihr könnt euch vorstellen, wie dieses kleine, geile, enge englische Stadion komplett ausgerastet ist. Durch die Bank, alle bis auf einer. Christy Pim. Ich habe mir das angeguckt, dachte, was ist denn mit dem los? Der Elfmeter geht an die Latte, der dreht sich einmal kurz zu seiner Fantribüne, jubelt kurz und dann schleicht er so auf seine Teamkollegen zu, die völlig außer Rand und Band auf ihn zugestürmt kommen. Und dem merkst du nicht an, dass er gerade den größten sportlichen Erfolg seines Lebens eingetütet hat. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Und habe dann anschließend gehört, dass er bei Sky im Interview gesagt hat, eigentlich bin ich Menu-Fan und deswegen bin ich ganz schön sauer.
So gut.
Und ich kann mir vorstellen, dass es Pascal Böhm genauso geht, wenn er mit Oratal Ohrdruf den FC Rot-Weiß rausschmeißt.
Pascal Böhm, deutsche Christy Pim.
Ja, das, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass in Thüringen wird ja auch gerne gefeiert und in England wird ja auch ab und zu mal einer gehoben. Und ich glaube, das ist im Oratal, da geht am nächsten Tag keiner arbeiten. Also ich hoffe für die Jungs und für die Mädels und alle, die da ringsrum mit dabei sind und diesen Tag so begehen, dass es ein Samstagstermin wird, dass man Sonntag wirklich bis 16.30 Uhr gediegen mal die Augen zumachen kann, dass keiner auf Arbeit gehen muss. Weil ich glaub,
ist das schon angesetzt?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber wenn, dann hoffe ich natürlich, dass es ein Samstag 15.30 Uhr Schiebchen wird oder 14 Uhr irgendwo in dem Bereich, dass alle das, wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, auch wenn Sonntag 19 Uhr gespielt wird, deswegen wird danach trotzdem entsprechend eine gute Playlist aufgelegt, vielleicht von Paul Kalkbrenner und dann wird gehen Sonnenuntergang und gehen Mondaufgang geritten und das Ganze auch feucht fröhlich. Die Stimmung ist wesentlich schlechter aktuell im ostdeutschen Profifußballmänner, das müssen wir ganz klar so sagen, als an der Basis, denn wir können schon sagen, so ein bisschen ist Krisenstimmung hier und da im Fußball-Osten. Und vielleicht fangen wir bei der Mannschaft an, die auch am Wochenende am ehesten unterwegs war. Und das ist der Fußballclub aus Magdeburg. Die haben 0-2 verloren auswärts auf der Alm bei Arminia Bielefeld, die nach wie vor einfach brettern auf einer Hypewelle. Sei jedem gegönnt, der Bielefeld-Fan ist. Also ich glaube, sowas mal mitzuerleben, mitzureiten, das ist einfach eine total geile Sache. Auf der Gegenseite Küppi Magdeburg. Reden wir das fünfte Mal gefühlt über die gleichen Thematiken und wir reden vor allem über die Defensive.
Ja, 100%. Also fangen wir ganz kurz vorne an. Das sah phasenweise gar nicht so schlecht aus, haben sich einige Chancen herausgespielt, die dann aber eben nicht verwandelt. Und auf der anderen Seite haben sie es ihren Gegnern dann wieder viel zu leicht gemacht mit dem Kapitän der Arminia, Mal Korbos, der den Ball aus kürzester Distanz ins Tor köpfen darf. Und mit Joel Grodowski, der natürlich in sensationeller Form ist, brauchen wir nicht drüber reden, aber der auch nie und nimmer da so frei und unbedrängt durchmarschieren kann, verteilt vorher noch den Tunnel, hat dann das Selbstvertrauen, den Ball mit dem Außenriss in die lange Ecke zu schieben. Das sah dann alles andere als gut aus vom ersten FC Magdeburg. Ja, und jetzt hast du die Situation, dass du schon 12 Gegentore kassiert hast, natürlich 5 davon gegen Greuther Fürth an diesem einen verrückten Tag, das gehört zur Wahrheit dazu, nichtsdestotrotz ist es deutlich zu viel und hat zur Konsequenz, dass in Magdeburg tatsächlich nach 5 Spieltagen schon über Markus Fiedler diskutiert wird.
Die Frage ist halt so ein kleines bisschen, Gregor, ne? Du hast umgestellt von einer Tietzschen Manndeckung im Vorfeld auf Raumdeckung, das war das, was Markus Fiedler in der Defensive umgebaut hat, weil irgendwas passieren musste, weil Magdeburg, das ist auch Teil der Wahrheit, auch unter Christian Tietz natürlich schon vorne Inferno-Fußball gespielt hat, aber auch defensiv einfach gewackelt hat und da eben Spiele häufiger mal 6-3 und 8-12 ausgegangen sind, egal in welche Richtung. Das war Entertainment pur und das finde ich per se erstmal cool, aber defensiv war es nicht sattelfest. Dann kommt Fiedler, will umstellen von Manndeckung auf Raumdeckung, wo es extremst viel Kommunikation braucht, wo das musst du halt wirklich einarbeiten in so eine Mannschaft, also Raumdeckung, weil du dann einfach, das ist ja das viel für mich angreifbarere System, wo du einfach dich viel mehr auch auf den Gegenüber und deinen Mitspieler und so verlassen musst. Die Frage ist, Gregor, hast du das, oder reicht dir eine Sommerpause dafür an Zeit in deiner Wahrnehmung und was, also würdest du Markus Fiedler noch viel mehr Zeit geben, weil ich finde Raumdeckung zu etablieren ist ja schon hart.
Ja, es ist. Ich habe auch drüber nachgedacht. Die haben sich ja im Sommer tatsächlich echt viel Zeit genommen für diese Trainersuche. Das wurde ja auch ab und zu immer mal wieder diskutiert, beziehungsweise das haben die ja auch selber immer wieder gesagt. Kam da von offizieller Seite, dass sie das wirklich so bewusst so lange entschieden haben, ist natürlich jetzt die Frage. der konnte dann halt einfach ein bisschen später erst anfangen. Danach ist ja auch echt nochmal viel im Kader passiert, ne? Also Kaas hatte schon gespielt, ist dann abgehauen. Wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Das war ja auch eine ganz witzige Nummer, was sich daran erinnert. Dann haben sie noch ein paar Zugänge bekommen und jetzt ist dann halt eben so ein bisschen die Frage, wie lange gibst du dir selber Zeit? Also ich verstehe das, bin da eher nicht so auf dieser typischen Social Media, ich schreibe jetzt einen Kommentar und sage, langsam müsst ihr aber jetzt mal was beim Trainer machen. Ich sage dann eher so, okay, nee, alles gut, ich weiß ja, wie das gekommen ist. Ihr hattet da eine Idee, ihr habt da einen Plan, deswegen sage ich, okay, gebt dem irgendwie Zeit. Er hat jetzt auch, also Ottmar Schork hat sich geäußert, hat gesagt, dass er mit der Arbeit sehr zufrieden ist, dass er mit dem Trainerteam zufrieden ist. Er hat auch gesagt, dass die eben durch diesen Trainerwechsel Zeit benötigen, um konstant gute Leistungen abzurufen.
Gregor, ganz kurz, er hat gesagt, wir sind mit der Arbeit von Markus und dem Trainerteam insgesamt zufrieden. Das finde ich ist schon eine Formulierung, wo man zumindest mal drüber nachdenken kann.
Das ist dann so Fußballdeutsch, ja.
Ja gut, aber das ist doch bei Trainerdiskussionen, wenn die aufkommen, ist das doch immer so, dass die Leute, die sich dann dazu äußern, dass man da auch rein interpretieren kann, ne? Also so wie natürlich auch die Meinung ist, also die Trainerdiskussion muss ja da sein, wenn du aus 5 Spielen 4 Niederlagen holst. Trotzdem musst du ja dich dann, wenn du der Überzeugung bist, musst du dich irgendwie hinter deinen Trainer stellen. Dass da jetzt nicht alles rosig ist, ist natürlich klar. Ich bin trotzdem immer noch generell so der Meinung, dass man da eher, also ich gewähre da gerne eher ein bisschen mehr Zeit, weil ich finde, dass das dem ganzen Gefüge nicht gut tut, wenn du zu schnell, wenn du im Sommer die ganze Zeit gesagt hast, wir haben uns jetzt sehr bewusst für den entschieden, die Zeit genommen und dann nach 5 Spielen rausfeuerst. So.
Was ich so ein bisschen problematisch finde, vielleicht, um da kurz anzuknüpfen, beziehungsweise auch reinzukrätschen, ein Trainer ist ja auch dafür da, das ist ein ganz schlauer Satz, natürlich entsprechend für jedes Problem, was die Mannschaft auf dem Rasen hat, eigentlich eine Lösung zu finden. Zumindest dann auf weite Sicht hinaus. Ne? Dass es dann, wenn es wiederkehrende Probleme gibt, die nicht durch individuelle Fehler verursacht worden sind. So, dafür muss ich aber auch entsprechend natürlich wissen, was einfach jetzt in der Defensive aktuell das Thema ist. Und es ist ja schon so, dass auch die Spieler sagen in Teilen, dass es irgendwie kommunikativ noch nicht auf einem perfekten Level ist und zum Beispiel auch von scheiß Gegentreffern sprechen und Markus Fiedler selbst, Küppi, der spricht ja von mentalen Komponenten, die ich niemandem abspreche. Ich frage mich halt immer, okay, wenn sich mentale Komponenten einmal einschleifen, wie kriegst du die wieder raus? Weil es ist auch als Trainer, und das meine ich bei allem Respekt, recht einfach zu sagen, ah ja, wir haben gerade mentale Probleme, weil das eben auch so ein bisschen, naja, den Finger aus der Wunde deiner eigenen Arbeit rausnimmt.
Ja, auf der anderen Seite funktioniert Fußball oft auch eben genauso. Im Kopf, wo dann einfach Kleinigkeiten darüber entscheiden, ob du ein Spiel gewinnst oder ob du einen Punkt holst oder eben nicht. Und wenn du einmal drin bist in so einem Fahrwasser, irgendwie läuft es nicht, wir machen die Chancen nicht, wir kassieren sie hinten zu leicht, dann ist es schwer, sich da rauszuarbeiten. Da kannst du noch so gute Arbeit leisten in taktischer Hinsicht und auf dem Trainingsplatz. Wenn die Birne nicht mitmacht, dann ist es einfach super schwierig. Ich weiß nicht, ob das beim 1. FC Magdeburg gerade wirklich schon der Fall ist, dass die Mannschaft da in so einem Fahrwasser ist, wo es schwer ist, auf mentaler Ebene sich wieder herauszuarbeiten. Grundsätzlich sehe ich es ähnlich wie Gregor, also nach 5 Spieltagen als 1. FC Magdeburg, da kannst du Ruhe bewahren und musst nicht schon in großer Hektik anfangen, den Trainer auszutauschen, nachdem so viel passiert ist in der Sommerpause, nachdem mit Kaas ein unfassbar wichtiger Spieler kurz vor Ende noch verkauft wird. Das musst du ja auch mit einbeziehen in die
Nachdem
in
die Klimaanlage im Bus kaputt war, auf dem Weg nach
auch das Uwante. Noch und die Jalousien undicht. Also da kommt eine ganze Menge zusammen.
Vielleicht brauchen die auch einfach mal nur einen Mannschaftsabend mit Wolfgang Paule Seguin. Der ist nämlich gestern 80 geworden. Riesen FCM-Legende, Europapokal halt von 74. 6 Pokalsiege, 3-mal Meister. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, ne? Weiß ich alles auswendig. Ja. Olympia-Teilnehmer 74, WM-Teilnehmer 74, Torschütze zum 2-0 im Finale gegen Mailand 74. 219 Oberligaspiele in Folge. Vielleicht brauchen sie einfach mal einen Mannschaftsabend mit ihm. Es gibt einen schönen Beitrag von Sport im Osten über ihn. Der ist gestern, wie gesagt, 80 geworden. Vielleicht einfach mal einen Mannschaftsabend mit dem organisieren, der weiß, wie man wieder zu Erfolg findet.
Das haben heißt aber, wenn ich euch so richtig verstehe, also ihr seid ganz entspannt mit Markus Fiedler, also ist jetzt einfach eine Frage, ja, und seht das eher Küppi ruhiger und ohne noch Druck, sage ich mal, obwohl die Ergebnisse so sind.
Das Druck ist auf jeden Fall da.
Druck ist da, entspannt ist die Situation bei weitem nicht, das ist völlig klar. Aber ich kann Ottmar Schork natürlich zu 100% nachvollziehen, dass er sagt, Leute, jetzt lasst uns mal gucken, dass wir hier in diese Saison reinfinden. Es sind gerade mal 5 Spieltage gespielt. Und ich glaube, dass da in den letzten Jahren eine Dynamik entstanden ist und eine Tendenz zu schnellen Reaktionen, die nicht immer gesund ist.
Wobei Magdeburg ja da eigentlich ein positives Beispiel ist. Also das sieht man ja an dem Trainer davor, wo sehr, sehr lange sehr viel dran festgehalten wurde. Wo es
ja gut, aber der hat natürlich auch Sensationelles geleistet, ne? Also der.
Ja gut, aber es gab ja auch mal am Anfang den Kipppunkt, wo es eher Richtung Liga 4 ging, ne? Also das ist ja nicht, Christian Tietz kam ja nicht und hat die Hand aufgelegt und man hat plötzlich Richtung Bundesliga-Aufstieg gestielt.
Doch, eigentlich schon. Also der hat die ersten 3 Spiele hat er noch verloren und ich dann hast du bei der letzten... Ja, genau.
Genau.
Der ist gekommen, tief im Abstiegskampf. Und dann hat er die ersten 3 Spiele verloren, wo du im letzten dieser 3 Niederlagen schon gesehen hast, hoppla, da ist was passiert. Und dann ist er losmarschiert. Also das war in der Tat mal ein Trainerwechsel, wo ich sage, Wahnsinn, wie schnell innerhalb kürzester Zeit da Erfolge und Konsequenzen zu sehen sind.
Und das traue mir Markus Fiedler auch weiterhin zu. Also ich musste, also persönlich zumindest muss ich sagen, ich habe das Gefühl, dass, also ich bin immer ein großer Freund davon, Jungtrainern die Chance zu geben, weil es funktioniert irgendwie nur so. Du musst ja irgendwann mal auch diejenigen, die bei zweiten Mannschaften im Profibereich oder im Regionalliga-Bereich arbeiten, dann einfach irgendwo auch hochziehen. Und das finde ich als Magdeburger oder aus Magdeburger Sicht nach wie vor die richtige Entscheidung. In dem Spiel gab es einen Knackpunkt, der wieder so ein bisschen reinschlägt in diese mentale Kerbe und der auch für viele Diskussionen gesorgt hat. Wir sprechen über die Choreografie kurz nach der Halbzeitpause aus dem Magdeburger Fanblock, aus dem Gästeblock, die jeder für sich bewerten kann, wie er möchte. Es war sehr, sehr viel Pyro. Es war viel blauer Rauch und es wurden auch Raketen aus dem Block geschossen. Jetzt nicht in andere Blöcke hinein, glücklicherweise, aber quasi als Feuerwerk sozusagen, wie man das von Silvester kennt, schräg oben aus dem Block raus, einfach gegen Himmel. Optisch über jeden Zweifel erhaben in meiner Wahrnehmung, kann man dann jeder, wie gesagt, jeder selbst bewerten, wie er das möchte. Problem ist an der Stelle, das war auch Thema auf der Pressekonferenz nach dieser Partie und Mitch Kniat, Bielefelds Trainer, hat gesagt, ja, uns hat die Pause, diese Zwangspause, die es da gab, um die 3 Minuten, gut getan. Wir hatten einen Vorteil dadurch, durch diese Magdeburger Choreografie und Markus Fiedler wollte zwar nicht in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, ja, uns hat es eher aus dem Tritt gebracht, aber es hat schon, da sind wir wieder bei Gregors Thema, Social Media und Kommentarfelder und Co., es hat für extremst viel negative Kommentare gesorgt, auch von Magdeburger Fans gegenüber der Gästekurve, weil die schon ganz klar der Meinung sind, das hat unsere Mannschaft aus dem Tritt gebracht. Gregor, schließt du dich da an?
Ich habe das Spiel jetzt in Gänze nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht so gut beurteilen. Ich kann mir aber das durchaus vorstellen, dass das, wenn du da auf einmal 3 Minuten bist, willst wieder einen Rhythmus reinfinden, auf einmal hast 3 Minuten Pause, kann ich mir total vorstellen, dass das nicht förderlich ist für das Spielglück oder auch für deine persönliche Performance auf jeden Fall.
Küppi?
Ja, ist möglich. Haben wir ja schon öfter gehabt, dass so unplanmäßige Spielunterbrechungen einfach für einen Cut im Spiel sorgen und plötzlich eine Mannschaft besser damit umgehen kann als die andere.
Sorry, muss ich ganz kurz einhaken, finde ich, ist zum Beispiel bei diesen VAR-Unterbrechungen ja ähnlich, ne? Also das gilt halt auch, das ist jetzt, finde ich, total unabhängig, wodurch die Unterbrechung jetzt ist. So eine Unterbrechung ist immer scheiße, finde ich.
Grundsätzlich wollte ich gerade noch anfügen, dass ich dieses Feuerwerk aus dem Block auch extrem kritisch sehe. Also wenn ich mir angucke, was wir vor 10, 15 Jahren für Debatten über Pyrotechnik geführt haben, wo teilweise Innenministerkonferenzen zusammengekommen sind, wie man mit diesen Situationen umgeht, wo sich jetzt kürzlich der Bundeskanzler wieder gemeldet hat, wie man die Fans in den Stadien unter Kontrolle hält, dann sage ich, da hat sich eine ganze Menge verschoben, weil damals haben wir schon darüber gesprochen, als sei es unfassbar gefährlich. Da hatten wir dieses Feuerwerk noch gar nicht. Und mittlerweile haben wir regelmäßig Situationen, wo diese Dinge halt geschossen werden. Und das ist dann tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mich dann auch unwohl fühlen. Vielleicht nicht mittendrin im Block, aber auf einer Nachbartribüne mit meiner Kleinen oder so, da würde ich auch sagen, boah, da ist mir nicht so richtig wohl dabei. Da muss ja nur ein Querschläger mit dabei sein oder ein Ding geht oben unter das Stadiondach und verabschiedet sich in die falsche Richtung. Also da habe ich schon auch Bauchschmerzen und dementsprechend vollstes Verständnis für die Spielunterbrechung sowieso. Und wenn es dann dem ersten FC Magdeburg auch noch dazu führt, dass er sich nicht mehr so mit dem Spiel oder nicht mehr so ins Spiel findet wie zuvor, dann ist es umso bitterer.
Ja, also war ja auch in einigen Stadien Thema am Wochenende, Hannover 96 unter anderem auch mit einer, wie gesagt, rein optisch spektakulären Choreografie gegen Hertha BSC, gegen die Berliner, aber auch da das gleiche Thema. Es ist irgendwie en vogue geworden und wird immer moderner, mit den größtmöglichen Anführungszeichen. Auch richtiges, ja, was ist, keine Ahnung, ne, wie der Fachbegriff dann ist, aber einfach Silvesterfeuerwerk quasi auch wirklich, wie auch immer geartet, zu benutzen im Block und dann rumzuschießen und dann, ja, es kann optisch nicht so geil aussehen, dass man das irgendwie Verständnis oder mit Verständnis behandeln kann, weil wie du sagst, die Gefahr ist dann halt wirklich gegeben, dass es irgendwo ein Quer, muss nicht mal mit Absicht sein, wie du halt sagst, es kann ein Querschläger sein, es kann eine Fehlzündung sein, und das ist einfach dann schwierig zu behandeln und natürlich auch dann, wir kommen noch später drauf, gibt es eben auch genügend Gründe und Beispiele, die uns wieder zeigen, ja, alles was werfbar ist, ist dann eben dann doch scheiße. Leider in Fußballstadien und generell. Bisschen ruhiger auf den Rängen war es in Elversberg, liegt auch daran, dass eine Seite komplett fehlt in diesem Stadion nach wie vor. Da wird gebaut, Dynamo Dresden hat ein schönes TikTok-Video gepostet mit einem meiner liebsten Memes im Vorfeld dieser Partie. Kranplätze müssen verdichtet sein, haben sie sich auf die Baustelle gestellt.
Ich fand ja gut, dass die Kräne schwarz-gelb waren, ne? Also ja. Das sah ja so ein bisschen aus wie ein zweiter Gästeblock gegenüber, ja, von der Haupttribüne. Genau. Mit den gelben Baggern, die da auch ihre Arme erhoben haben für Dynamo, aber sieht schon skurril aus da, diese Baustelle, ne? Wenn quasi frontal aufs Feld gefilmt wird, sieht es ja so aus, als wäre da gar kein Zuschauer.
Genau, normalerweise ist es ja so, dass das versucht wird, auf Seiten der TV-Anstalten quasi die Haupttribüne zu filmen. Dafür muss aber eben für die Kamera Platz gegenüber sein, ist in Elversberg nach wie vor nicht. Wir kennen das, glaube ich, alle noch bildlich, auch von den Relegationsspielen gegen Heidenheim, da war es ja schon ganz genauso. Die Kräne hatten, glaube ich, gute Laune am Ende, wenn sie es mit Schwarz-Gelb halten, weil ich glaube vorher, das ist ein wichtiger Einschub, hätten einen Punkt gegen Elversberg alle genommen. Am Ende steht es 2-2. Und nichtsdestotrotz, Gregor, du hast das Spiel auch intensiv verfolgt. Am Ende ist es unglücklich, weil du den Ausgleich aus Dresdner Sicht in der Nachspielzeit bekommst. Wie siehst du es? Ist es eher verlorene 2 Punkte oder gewonnener Punkt?
Ja, ist eigentlich gut, dass du es nochmal aufmachst, dass man vor dem Spiel wahrscheinlich den unterschrieben hätte, den Punkt. Aber wenn du dir die zweite Hälfte anschaust von Dynamo, Thomas Stamm war ja wirklich sauer. Ich weiß gar nicht, was das war. Also wir haben ja oft über Dynamo schon gesprochen hier, die wirklich, wo wir immer gesagt haben, die haben gute Stats, die haben viele Ballaktionen, die hatten, glaube ich, die meisten Torschüsse in der Liga vor dem Spiel. Die haben wahnsinnig viel Ballbesitz und dann guckst du diese zweite Hälfte an, denkst du, was war da denn los? Also die konnten da irgendwie gar nicht mehr für Entlastung sorgen, kaum noch Chancen kreiert. Tim Schreiber da hinten im Tor teilweise vogelwild mit dem Ball am Fuß. Also echt so ein bisschen die Frage, was da los war, ist natürlich klar, dass Elversberg, die sind auch gut aufgelegt, die haben dann einfach so einen riesen Druck aufgebaut, am Ende war es irgendwie so ein bisschen so eine Frage der Zeit, aber ja, dass da wirklich gar keine Entlastung kommt, dass da gar kein Angriff mehr passiert, da habe ich mich echt gewundert, ehrlich gesagt.
Wir können mal reinhören in das, was Thomas Stamm gesagt hat, weil das greift ziemlich genau das gut auf, was du gerade als Reaktion auf das Spiel sagen oder gesagt hast, weil das ist schon eine Aussage, finde ich, die von Thomas Stamm in dieser Schärfe eher selten kommt.
Erste Halbzeit gut, gute Phasen gehabt. Ich glaube, da hat sich's abgewechselt zwischen Elversberg gute Phasen, wir gute Phasen. Zweite Halbzeit ist unerklärlich, dass wir nicht mehr ins Spiel kommen, dass wir keine Ballbesitzphasen mehr haben. Und dann somit das Schlechteste, was ich zweite Halbzeit respektive in den letzten 14 Monaten von meiner Mannschaft gesehen habe. Und wenn du so wenig Zugriff hast, dann ja, muss ich Matchplan hinterfragen, muss ich die Art und Weise hinterfragen, wie ich die Mannschaft aufgestellt habe, respektive eingestellt habe. Von daher sehr, sehr unterschiedliche Halbzeiten leider.
Seit 14 Monaten hat Thomas Stamm seiner Aussage nach also so ein Spiel seiner Mannschaft nicht gesehen. Das ist sozusagen die komplette Amtszeit, also die zweite Hälfte. und Thomas Stamm. Das wird keine Liebesbeziehung mehr, am ganzen Leben nicht. Die Frage ist trotzdem, Küppi, gegen Elversberg irgendwie irgendwo verkraftbar, wenn du mit einem Punkt rausgehst, oder wirst du dir jetzt Sorgen machen?
Nö, auswärts in Elversberg ein Punkt ist völlig okay für Dynamo Dresden. Es ist natürlich super ärgerlich, wenn eigentlich mehr drin ist und du so einen richtigen Befreiungsschlag landen kannst, wo du dir selbst demonstrierst und beweist, guck mal, zu was wir in der Lage sind. Auswärts in Elversberg, die spielen um den Aufstieg mit, die sind letztes Jahr erst in der Relegation gescheitert. Wenn du da hinfährst und 3 Punkte holst, dann ist es ein richtiges Signal nach innen und nach außen. So ist es das nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, verbunden mit dieser Aussage, sowas Schlechtes wie die zweite Halbzeit habe ich in den letzten 14 Monaten nicht gesehen. Etwas, was einfach für eine ganz andere Grundstimmung sorgt in Dresden. Und da muss sich die Mannschaft dann natürlich auch hinterfragen, warum man einen eigentlich guten Auftritt mit der Chance auf einen echten Hochkaräter und 3 ganz wichtige Punkte in der zweiten Hälfte dann so aus der Hand gibt.
Wir haben jetzt 5 Spiele aus Sicht von Dynamo Dresden in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir haben 4 Punkte. Wir kommen gleich noch zu einer Mannschaft, wo das genauso aussieht, wo die Stimmungslage aber gefühlt für mich eine andere ist. In Dresden, es ist so mein Eindruck, ich weiß nicht, Gregor, wie du das Grundrauschen so wahrnimmst, Thomas Stamm sehr sattelfest. Weil irgendwie alle auch sehen, fußballerisch ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, gerade für einen Aufsteiger. Mutiger Ansatz, du hast einige Statistiken aufgezählt. Also ich glaube, in Dresden, meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie deine ist, da wird keine Trainerfrage gestellt.
Nee, gar nicht. Gerade auch, weiß ich nicht, durch diese souveräne Auftritte eigentlich gegen Mainz im Pokal und ja, sonst auch bisher die Spiele, haben wir auch die ganze Zeit schon immer gesagt, vom Ansatz her super. Ich glaube, in der Defensive muss da einfach... müssen die konzentrierter sein. Ich glaube, die haben jetzt in der ersten Hälfte da in Elversberg das 4. Kopfballtor, Gegentor schon bekommen. Ja. Also da muss man, glaube ich, noch mal so ein bisschen ran. Aber generell, der Kader ist breit. Thomas Stamm macht einen soliden Eindruck. Also ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit weg von irgendeiner Trainerdiskussion.
Und da sind die Kommentare auch noch wesentlich friedlicher im Vergleich dazu. Eine sächsische Drittligamannschaft, und da haben wir nur noch eine. Ich war am Wochenende beim Spiel Erzgebirge Aue gegen Viktoria Köln. 0-3 am Ende aus Veilchens Sicht. Und da kann ich jedem, der ein bisschen sadomasochistisch veranlagt ist und Erzgebirgsfan, mal raten, die Kommentarfelder aufzumachen. Unter den Spieltagspost von Erzgebirge Aue. Ich rezitiere nur, also da brennt's richtig. Und die Top-Kommentare da gehen alle in die schwarzmalerische Richtung. Regionalliga, ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber boah, also Küppi, wir reden ja häufiger drüber, auch hier in dieser Art und Weise und auch hier in dieser Form. Es ist eigentlich genau so ein Tag gewesen, wie Julian Günther Schmidt gesagt hat.
Es war heute ein Schlag in die Fresse. Muss man so ehrlich sagen, wir kommen sehr gut ins Spiel rein, machen die Chancen nicht. In der Vergangenheit, glaube ich, schon 1-2 Themen öfters gewesen. Und ja, dann kriegst du 2 Gegentore zur Halbzeit und ja, war dann nach dem 1-0, glaube ich, haben wir so ein bisschen den Faden verloren, sind dann auch nicht mehr zu großen Torchancen gekommen, am Ende dann nochmal ein bisschen Druck gemacht, aber ja, dann wieder bitter bestraft worden mit dem 3-0, ich denke, ja, es hat uns heute gezeigt, dass man eiskalt werden muss, dass wir ja, am Mittwoch unsere Chancen nutzen müssen, weil ja, die Liga verzeiht das nicht.
Ein Schlag in die Fresse. Und zwar komplett, und zwar Küppi wieder mal.
Wieder mal, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass du aus Saarbrücken nach Hause fährst mit einer 1-4 Klatsche und dann zu Hause Viktoria Köln empfängst. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, undankbarer Gegner, weil verhältnismäßig kleiner Name, aber eine sehr gute Drittligamannschaft. Und jetzt gehst du aus diesen letzten beiden Spielen mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von 1-7. Das macht in der Tat richtig Sorge, muss man sagen, weil wir ja auch schon mal festgestellt haben, dass die Entwicklung beim FC Erzgebirge Aue nicht zu erkennen ist. Die letzte Rückrunde schon unter Jens Hertel war nicht gut, auch bedingt durch viel Verletzungspech und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Hoffnung war schon groß und ich habe es tatsächlich auch so erwartet, dass da zur neuen Saison, wo Jens Hertel zum ersten Mal eine richtige Sommervorbereitung hat, mit neuen Spielern, die er einbauen kann, dass da ein anderer FC Erzgebirge auf dem Platz steht. Und wenn du jetzt defensiv so anfällig bist, wie es gerade in Aue der Fall ist und ja in der Tabelle im Moment auf einem Abstiegsplatz stehst, nach 5 Spieltagen, dann ist das schon besorgniserregend.
ich habe davor, also ich bin 2 Stunden vorher angereist, noch ohne Technikkoffer. Das hast du ja so vorhin schön angekündigt.
Das hattest du ja bei Insta schon angekündigt. Genau. Deswegen
Was war da eigentlich los?
Jetzt musst du die Geschichte nochmal kurz erzählen.
Ja, jetzt hau raus.
Ich bin ja ohne, also man muss sich so vorstellen, wir haben quasi, wenn wir für den Hörfunk kommentieren, also an alle, die zuhören, das ist so ein Plaster, so ein Hartschalenkoffer sozusagen, wo die komplette Übertragungseinheit drin liegt, zusammen mit einem Headset und Co. Und ich hole die immer in Dresden ab, wenn ich nach Hause nach Leipzig fahre, um dann am Wochenende dann mit einem Dienstwagen wiederum von Leipzig dann entweder nach Dresden zum Stadion zu fahren oder nach Aue, so wie in dem Fall. Und ich lasse das Teil immer an einem ganz sicheren Ort liegen sozusagen, damit ich es eben nicht zu Hause vergesse. Jetzt ist es aber so, dass mich ein werter Kollege, ich weiß nicht, ob ich ihn namentlich erwähnen darf, deswegen ein lieber Kollege von uns, der auch in Aue mit am Start war tatsächlich für dieses Spiel, für den MDR, wir sind Nachbarn, wohnen gegenüber. Und auf dem Weg zu meinem Auto hat mich der Kollege angehalten, meinte, ey Party, musst du auch nach Aue? Ich so, ja klar. Und der so, naja, komm, steig ein, wir fahren direkt rüber und dann sparen wir uns ja Zeit. Da musst du nicht erst noch einen Dienstwagen abholen und so weiter und so fort am Sender. Ja, fantastisch. Und hat die komplette Routine zerbrochen sozusagen. Und dann bin ich in Aue ausgestiegen und habe mich von ihm verabschiedet. Jeder geht seinen Weg. Und ich habe dann gemerkt, dass es mich linksseitig nicht so nach unten zieht wie sonst, weil ich ein Linksträger bin, was Koffer angeht. Damit ich die rechte Hand natürlich am Handy habe, schlimm wie ich bin. Und habe dann gemerkt, ich habe die Übertragungseinheit vergessen. 2 Stunden bis Anpfiff. Ich wusste, ich habe kein Auto da. Ich kann selbst nicht zurückfahren. Deswegen, dann habe ich ganz wild rumtelefoniert und habe den Redakteur der Sportsendung aus Dresden gefunden, telefonisch sozusagen über den Chef von Dienst, der sich ins Auto gesetzt hat, mir einen neuen Koffer ausgeliehen hat in Dresden und von Dresden wegen einem Hartschalenkoffer nach Aue geballert ist und mir das Ding eine halbe Stunde vor Anpfiff quasi über den Zaun geworfen hat sozusagen. Und dann konnte ich das Spiel normal abarbeiten in dem Sinne. Ja, das war eine skurrile Situation, hatte ich so auch noch nie. Ich habe noch nicht mal Moderationskarten vergessen bisher, aber deswegen sage ich, ne?
Erstmal Technikfragen gearbeitet. Bei Technikfragen, ja. Paddy-Fragen.
Genau, bei Technikfragen, Paddy-Fragen. aber es war in Ordnung. So, ne, haben das Beste draus gemacht dann und dann hat es auch alles hingehauen. Ich habe aber die Zeit genutzt, um zurück zum Spiel zu kommen, um mich natürlich umso intensiver vorzubereiten, dass ich dann jetzt nicht irgendwie so aufgeregt dann am Pult sitze, irgendwie völlig verschwitzt und Co., sondern einfach direkt weitermachen kann, als wäre nichts gewesen. Nach außen hin habe entsprechend auch viel mit Viktoria Köln gesprochen, mit der Presseabteilung da und so. Und die hatten Schiss. Die hatten Schiss, weil die sagen, ey, lange Auswärtsfahrten für uns, alles über 3 Stunden, immer schlecht. Und die hatten Schiss, weil Aue immer ein schlechtes Pflaster war. Die haben sich richtig, richtig Sorgen gemacht. Dann legt Aue los wie die Feuerwehr. Die ersten 20 Minuten, 7 Torschüsse. Und dann fängst du wieder so ein Gegentor dir ein. Und wenn man auf die Namen drauf guckt, die da an der Startaufstellung standen, du hattest eine Dreierreihe vorne und Marcel Bär ist noch nicht mal wieder gesund aus Stürmer, ne? Du hast eine Dreierreihe in der Offensive, Mika Clausen, Marvin Stefaniak und Julian Guttau. Das sind alles absolute Zocker. Ich finde von der Individualqualität dieser Dreierreihe vorne mindestens Top 6 in meiner Wahrnehmung in dieser dritten Liga. Rein von den dreien, von der Offensivkraft nach vorne, von der individuellen Qualität. Das Problem ist, dass irgendwie andere Spieler, auch laut Trainer Jens Hertel, auf dem Rasen stehen an einem Spieltag als im Training.
Und wir sehen es ja auch im Training, da ist eine andere Mannschaft auf dem Platz mit einem anderen Selbstverständnis. Und das gilt es halt dann in die Spiele zu transportieren. Das ist unsere Aufgabe und da werden wir halt weiter dran arbeiten und gar nicht locker lassen.
Küppi, ich finde die Aussage total spannend. Wie siehst du das, wenn eine andere Mannschaft im Training ist als auf dem Rasen? Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen bedenklich, weil es ist ja eigentlich dann Traineraufgabe, dafür zu sorgen, dass sich das adaptiert, egal auf welchem Grün du spielst.
100%. Also große Mannschaften zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie auf den Punkt da sind, wenn es ernst wird und nicht genau andersrum. Dass sie immer unter der Woche gute Leistung bringen und wenn es dann zur Sache und um Punkte geht, dass sie dann sich nicht über 90 Minuten, aber doch über gewisse Phasen des Spiels halt die Auszeit nehmen und am Ende mit dieser Heimniederlage da rausgehen. Das ist in der Tat bedenklich, weil das zeigt dann schon, dass irgendwas bei dieser Mannschaft nicht stimmt, wenn sie es nicht schafft, sich für diese entscheidenden 90 Minuten so aufzustellen, dass sie am Ende auch erfolgreich sein kann. Das ist ein Problem.
Ja, und man kann natürlich auch andersrum das Thema aufmachen, Gregor, das hat zum Beispiel auch unser Experte gemacht beim MDR im Fernsehen, Thorsten Ziegner. der hat seinen Trainerkollegen Jens Hertel sehr in Schutz genommen und hat gesagt, ey, also die Mannschaft hat alles an der Hand, aber es fehlt einfach die Schärfe und Biss und Wille auf dem Rasen und da kann der Trainer auch nichts machen. Und der hat dann eben gesagt, dass es eine Verantwortung ist der Mannschaft, dass da irgendwo die Schärfe fehlt.
Ja, also jetzt ist ja englische Woche, steht ja jetzt an in der dritten Liga, Aue fährt am Mittwoch nach Cottbus. Das ist ja auch so eine, zumindest so ein kleineres Ostderby. Ich war letzte Saison da in Cottbus, als sie gegen Aue gespielt haben. Vielleicht kommt ja dann da so eine gewisse Schärfe durch eine gewisse Atmosphäre dann dazu. Auf jeden Fall ist das natürlich, muss da auch ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Das ist sicherlich eine Mischung aus beiden Faktoren. Aber ja, also vielleicht kannst du dich daran hochziehen, dass du noch ein paar Tabellennachbarn hast, die ähnlich wenig Punkte haben wie du. Aber diese Position da auf einem der Abstiegsränge ist auf jeden Fall nicht Aues Anspruch, das wissen wir alle. Und ja, bleibt abzuwarten,
wenn der Moment das hinbekommt. Also englische Woche, Küpi, es kommt jetzt als nächste Gegner, hat Aue Cottbus, Osnabrück und 1860. Gemessen an diesen drei Gegnern, wann wird es denn gefährlich für Jens Hertel?
Na, ich glaube, die Situation, die ist schon angespannt. Also Matthias Heidrich, der tut natürlich alles, um die Diskussion so klein wie möglich zu halten. Der hat ja gesagt, egal was passiert in der englischen Woche in Cottbus und gegen Osnabrück, wir werden da nicht drüber nachdenken. Aber er weiß natürlich auch, wenn du da zwei Niederlagen kassierst, möglicherweise noch in entsprechender Höhe, dann hast du diese Diskussion an der Backe, da kannst du machen, was du willst. Das ist ganz einfach so bei einem so schlechten Saisonstart. Und ich sehe es da tatsächlich auch ein bisschen ernster als in Magdeburg, eben weil Jens Hertel schon dieses halbe Jahr Zeit hatte, um anzukommen und man ihm diese Zeit schon gegeben hat. Und jetzt in der neuen Saison, es stand jetzt, immer noch nicht funktioniert. Deswegen hast du diese Diskussion latent schon jetzt. Also der Moment, in dem ein Sportdirektor sich zum Trainer äußern muss, sagt ja schon alles über den Ernst der Lage aus. Und ja, Cottbus wird ein Brett. Energie gestern 3:0 Auswärtssieg in Mannheim. Die sind also in Form, kommen mit entsprechend Selbstvertrauen. Eben genau das fehlt Aue natürlich auf ganzer Linie. Also das wird richtig schwierig.
Ja, du bist halt eher im Defensivverbund wirklich im letzten, weit hinten, im letzten Drittel der Drittliga-Tabelle. Also es ist ja auch eigentlich sowas, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, Küppi, Jens Hertel und Defensive, das war halt, eigentlich ist das die absolute Basis, dass hinten erstmal alles dicht ist, so bei einem Jens Hertel-Team.
Ja, deswegen verwundert das, was gerade passiert, umso mehr. Das muss man einfach sagen. Also die vier Gegentore in Saarbrücken, die drei jetzt gegen Viktoria Köln, das stimmt schon, das macht schon Sorge, muss man so sagen.
Ja, Aktion Sorgenkinder. Wollten wir mal draufschauen auf die aktuell drei heißesten Vereine, wenn es darum geht, dass es nicht so läuft im Fußball-Osten. Und jetzt wird das Eisen nochmal ins Feuer gelegt, nochmal 500 Grad drauf, weil wir natürlich, wie man das so kennt von unserem Podcast, auch in Folge 8 Themen besprechen müssen, die der Ostfußball vorgibt, die ja, Zündstoff auf vielen Ebenen, sowohl in der realistischen Ebene als auch auf der Metaebene geben. Wir sprechen über den Freitagabend Regionalliga. Der Hallische FC empfängt die BSG Chemie Leipzig und unser Kollege Alex Küpper hatte eigentlich vor, einen normalen Nachbericht zu machen, Küppi. Und dann passierte Folgendes.
Ja, in der Tat. Also ich war nicht vor Ort, weil ich halt die Zusammenfassung gemacht habe für MDR aktuell und für Sport im Osten, war aber natürlich immer im Austausch mit unserem Kollegen vor Ort Ingo Hane. Und es war so, dass bei Abpfiff wir eigentlich fertig waren mit unserem ersten Bericht und ich wollte gerade eigentlich anfangen, den zu vertonen, weil es ja doch ein bemerkenswertes Spiel war, um das Ganze kurz sportlich einzuordnen. Die Ausgangslage, die war so eindeutig wie selten zuvor im Fußball. Auf der einen Seite der Tabellenführer, der bislang alles gewonnen hat. Auf der anderen Seite der Tabellenletzte, der bislang alles verloren hat. Und am Ende erkämpft sich Chemie Leipzig mit ein bisschen Glück, aber nichtsdestotrotz nicht unverdient. Den ersten Punkt der Saison holt ein 0:0 beim Tabellenführer. Ist damit die erste Mannschaft, die dem HFC Punkte abtrotzen konnte. Also sportlich schon alles sehr bemerkenswert und hochinteressant und am Ende trotzdem komplett nebensächlich, weil einfach überschattet von all dem, was dann nach dem Abpfiff passiert ist. Es gab Ausschreitungen in der Nähe des Gästeblocks. Es gab, vielleicht müssen wir vorne anfangen, es gab die ganze Zeit schon Böller, Pyrotechnik, Provokationen. Schon vor Anpfiff standen standen Fans vom Halleschen FC direkt am Gästeblock am Zaun und da hat man schon gesehen, das wird ein ganz heißer Abend und da war schon zu befürchten, dass es eskalieren könnte und es ist dann in einer Art und Weise eskaliert, wie ich es lange nicht gesehen habe, weil dann plötzlich Dutzende nach Abpfiff dann Dutzende HFC-Anhänger auf dem Platz waren. Die Polizei musste mit enormer Mannschaftsstärke dazwischen gehen. Immer wieder Pyrotechnik und Böller, die die beiden Fanlager sich gegenseitig oder mit denen die beiden Fanlager sich gegenseitig beworfen haben. Also verachtenswerte Szenen und eskaliert ist das Ganze dann endgültig nach einer Auseinandersetzung von Chemiespielern auf dem Platz mit HFC-Hooligans-Anhängern, wie auch immer. Weil im Anschluss an diese Auseinandersetzung, können wir gleich noch im Detail drauf eingehen, halt die HFC-Fans auf dem Platz angefangen haben, die Spieler von Chemie Leipzig in die Kabine zu jagen. Da gab es dann auch diesen Vorfall, dass der verletzte Spieler vom HFC, Fabrice Hartmann, Tim Bunge umgecheckt hat, als der gerade mit seinen Teamkollegen in die Kabine laufen wollte. Also wirklich Szenen, wie man sie selten gesehen hat und wie man sie zum Glück lange nicht gesehen hat, weil was sich da abgespielt hat, das war eine Schande für den Fußball, das muss man so sagen.
Ja, abartigst, also in beide Richtungen und es ist mir persönlich auch, es gibt immer noch mal einen Unterschied zwischen Provokation und zwischen auch da verachtenswert Pyrotechnik auf Blöcke zu schießen, wo Kinder sitzen oder egal wer dort sitzt, ne, aber es sind eben auch Kinder, die da sitzen, es ist mir auch egal, wer in welche Richtung und sobald es handgreiflich wird und physisch und gegen Menschen sich richtet und es ist über verbale Frotzeleien, mein Gott, das von mir aus, ja, von mir aus auch ein Spruchband. Aber sobald es eben in die Gewaltrichtung geht, ist es also größtmögliche Distanz. Das ist absolut klar. Das ist widerwärtigstes Verhalten. Und auch dann ist es mir egal, ne, wer wie wo handelt, in welche Richtung und wer angefangen hat. Das ist einfach für beide Vereine und für den Fußball generell und für den Ostfußball auch wieder ein Image-Schaden. Und es ist auch für mehrere Menschen ein persönlicher Schaden, die teilweise auch behandelt werden mussten. Einer im Krankenhaus sogar. Es war einfach von vorne bis hinten, sorry, aber zum Kotzen. Zum Kotzen. Und dann gucke ich eben gestern wieder Basketball, ne, und denke mir so, ey, wenn du jetzt Kübine deine Kids nimmst und zeigst denen das, wo haben die mehr Bock hinzugehen? Ne? Und ich glaube, Gregor, du bist zwar schon 3 Jahre kein Kind mehr, laut deinem Schnauzbart, aber es ist trotzdem immer schwerer, sich dann vielleicht dahin zu motivieren. Ne?
Gut, da muss ich ganz kurz einhaken. Also das sehe ich tatsächlich nicht so dramatisch. Ich habe meine Kinder schon oft mit zum Fußball genommen und es war jedes Mal einfach nur sensationell. Es war richtig schön, es waren coole Ausflüge. Die Kiddies hatten gut Spaß, so, ich hatte Kübi. Spaß. Also wir müssen jetzt, so scheiße das alles war am Freitagabend, auch nicht sagen, dass der Fußball grundsätzlich gefährlich ist, wenn man ihn mit seiner Familie besuchen will. Das ist es einfach ist nicht der
aber,
Fall.
Aber an dem Punkt, wenn du das erste Mal mit deinem Kind im Stadion bist und das ist von deinem Kind die erste Stadionerfahrung, die es macht, und das haben wir ja auch schon Beispiele gehört, dann ist es halt, das Kind verlierst du halt. Aber gut, entschuldige, Gregor, wir haben dich umgegrätscht, schon wieder.
Nee, alles gut. Es ist halt grundsätzlich irgendwie schade. Wir sprechen irgendwie so oft darüber, wie vor allem auch in der Regionalliga Nordost auf diesem Niveau sportlich, dass da so viel Feuer drin ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber da reden wir ja oft positiv darüber, dass es halt Spiele gibt in der vierten Liga, wo 5, 6, 7, 8, 9 am Freitag sogar, glaube ich, 12.000 Leute da sind. Das ist so, so cool und ein tolles Aushängeschild für diesen Fußball auf diesem Niveau. Ja, und das ist halt einfach wahnsinnig bitter, dass das dann so endet. Und das, was davon halt hängen bleibt, ist eben nicht, wie Küppi schon gesagt hat, dass der Tabellenletzte sich einfach da mit einer super Leistung irgendwie einen Punkt erkämpft, sondern dass am Ende irgendwie da Böller auf andere Blöcke fliegen und irgendwelche Fans über den Platz Spieler jagen. Und das Schlimme ist doch, was zieht das jetzt nach sich? Also das bleibt hängen. Das heißt wieder, das sind alles irgendwie Chaoten. Jetzt muss irgendjemand sich da hinsetzen und diese ganzen Videoaufnahmen auswerten. Die Spieler müssen sich irgendwie erklären, die Chemiespieler, die sich da teilweise verteidigt haben, auch teilweise zu Recht, würde ich sagen, aber vielleicht auch teilweise ein bisschen, weil Emotionen hochkochen, ein bisschen auch wieder überreagiert haben. Das muss alles auseinanderklamüsern. Das kostet Ressourcen, das kostet Geld, das kostet Kraft. Das ist einfach eine komplette Scheiße. Und ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig ärgerlich. Also
da, da können wir ja mal einmal im Detail einsteigen. Es war dann so, dass am Freitagabend hier ich natürlich die Bilder, die angeboten wurden, über das reguläre Signal hin und her gespult habe, um zu gucken, wie ist was passiert, kann man das irgendwie aufarbeiten, kann man da Zusammenhänge herstellen. Und so wirklich gelungen ist es dann tatsächlich erst durch Social-Media-Videos von Nutzern, die halt ihr Handy draufgehalten haben im Stadion. Und es gibt ein Video, wo man dann sieht, was letztlich zu dieser Eskalation geführt hat, dass die Chemiespieler in die Kabine flüchten mussten. Das ist eine Auseinandersetzung von Julian Weigel mit einem HFC-Anhänger. Man kann nicht erkennen, was genau da passiert. Ob Julian Weigel proaktiv auf den zugeht, ob der vorher beleidigt, angegriffen wird, das ist nicht zu erkennen. Was man nur sieht, ist, dass der HFC-Anhänger irgendwie zu Boden geht, ich glaube geschubst wurde oder so, wie auch immer, und dass daraufhin ein anderer von der Seite angerannt kommt und wirklich mit voller Wucht Julian Weigel angreifen will. Woraufhin Philipp Wendt und Ali diesen HFC-Typen treten, um Weigel zu schützen. Also zu 100% keine proaktive Aggression von den beiden Chemiespielern, sondern reiner Impuls, ich schütze meinen Kollegen, weil sonst bekommt er von hinten gleich richtig heftig eine mit. Das ist doch alles völlig okay. Und dann gibt es eine Szene, wo ich sage, da sind wir im Graubereich, weil Ali diesen HFC-Typen, der dann schon am Boden liegt, nochmal schlägt.
Man muss man muss es vielleicht ganz klar machen, also der Typ wird wirklich kurz aus dem Leben geschickt. Also treten ist noch, ne, also der Kick ist es für, also ich bin voll bei dir, und das ist dann in dem Sinne, sieht es wirklich aus, und das wird am Ende wahrscheinlich auch so behandelt werden, eine Notwehrsituation quasi. Aber der Kick, der war so brutal, und das ist, finde ich, jetzt für das, was du gleich sagst, eine wichtige Einordnung noch. Also der HFC-Anhänger macht nicht den Eindruck, als ob er in dem Moment noch voll klar überhaupt bei der Sache ist, geschweige denn da ist. Und das macht die Folgeaktion dann die schwieriger.
Ja. Ja, da sind wir tatsächlich, finde ich, im Graubereich, weil ich glaube auch, dass er da nicht nochmal zuschlagen muss, Ali. Man kann ihm aber nichtsdestotrotz schon zugutehalten, finde ich, dass das auch eine Form von Notwehr ist. Wenn du in dieser Situation bist, du stehst auf dem Platz, um dich herum Dutzende, ganz offensichtlich gewaltbereite Menschen, eine wirklich vor einem Bruchteil einer Sekunde vereitelte Attacke auf deinen Kollegen, das ist ja ein emotionaler Ausnahmezustand mit so viel Adrenalin, sicherlich auch mit Angst, dass du in dem Moment in der Kürze der Zeit über die Stränge schlägst, das will ich nicht gutheißen. Aber ich bin auch weit davon entfernt, den moralischen Stab über ihm zu brechen, weil ich glaube, das haben die wenigsten von uns jemals erlebt, und man kann sich das nicht so richtig vorstellen, was da in den Menschen los ist, wenn da einfach so viel passiert drumherum. Also die Aktion nicht in Ordnung, ob man sie tatsächlich verurteilen darf oder ob man ihn dafür verurteilen darf, das müssen andere entscheiden, weil es war dann alles in allem, die Gesamtgemengelage, schon extrem heftig und außergewöhnlich und schlimm.
Von beiden Vereinen gibt es natürlich auch Stellungnahmen, die sind auf der Homepage zu lesen. Beide Vereine distanzieren sich da natürlich extrem von jeglicher Form von Gewalt, und beide Vereine sprechen auch an, dass es da nicht den klaren Schuldigen gibt, sage ich mal, mit unterschiedlicher verbaler Ausführung. Das ist schon so. Wie gesagt, gerne einfach mal lesen, und dann kann das jeder für sich selbst interpretieren, welche Variante einem da sozusagen besser schmeckt, die von Chemie oder vom HFC. Beide distanzieren sich aber, beide geloben Aufarbeitung bis ins kleinste Detail. Und dann, ja, Gregor, ich weiß nicht, deine Stimmung Freitagabend war natürlich trotzdem durch, egal ob mit oder ohne Aufarbeitung.
Ja, wie gesagt, ist halt, glaube ich, ein entspannter Freitagabend sieht anders aus. Du weißt ja vor allem auch immer, wenn sowas auf dem Platz passiert, weißt du ja auch, was noch drumherum passiert, was wir alles gar nicht sehen. Also vorm Stadion, rund ums Stadion, ich weiß nicht, wie viele Autos mit Leipziger Kennzeichen da wieder heil zurückgekommen sind, sowas alles. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass zum Beispiel auch Chemie in der Stellungnahme auch davon geschrieben hat oder auch sich mehr oder weniger bedankt hat dafür, dass zum Beispiel vom HFC auch teilweise dann Leute aufs Feld gekommen sind und diese Chaoten da teilweise davon abgehalten haben, weiterhin auf diese Spieler hin weiter zu jagen. Also da gibt es schon auch vernünftige Leute auf beiden Seiten, das gehört ja auch dazu, ist ja nicht wirklich, das ist ja auch immer schlimm, dass man dann irgendwie so alle verurteilt, das ist ja auch so, dass das nicht stimmt, aber ja, es ist einfach bitter, dass solche Spiele dann in sowas enden, dass man nur noch darüber spricht, Allein wenn man sagt, dass jemand irgendwo hingejagt wurde auf einem Fußballplatz, ich will einfach nur, dass sich die Spieler gegenseitig jagen und umgrätschen, ja, dass das nicht zwischen Fans und Spielern passiert und ja, ist einfach, nervt einfach, dass sowas dazukommt. Schön ist, dass die MZ von Tumulten geschrieben hat, fand ich ganz witzig. Ja, also war auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Tumult, was da passiert ist.
Deswegen, die rhetorische Klinge, die darf jeder selbst anlegen in unserem Land, wie er das möchte. Lass uns vielleicht mit einer 6. Stunde Geschichtsunterricht das Ganze hier beenden, um ein bisschen positiv rauszukommen aus der Nummer. Denn Dr. Rühl hat gegraben, und zwar weit in die Zeit vor meinem Lebensbeginn. Weit nicht, aber ein paar Jährchen schon. Küppi war schon da.
Ich war selber auch noch nicht da. Ja, ich habe letzte Woche witzigerweise habe ich gesehen, dass am 12. September, also am Freitag, hat sich zum 35. Mal das allerletzte Länderspiel der DDR gejährt. Fand ich irgendwie einen ganz schönen historisches Ereignis. Die Nationalmannschaft der DDR hat am 12. September 1990 in Belgien, in Anderlecht gespielt. Das war ein Freundschaftsspiel, obwohl es eigentlich ein EM-Qualifikationsspiel sein sollte. Witzigerweise wurde die DDR in dieser EM-Qualifikation in eine Gruppe gelost mit der BRD. Die sollten also nach 1974 das erste Mal wieder aufeinandertreffen, aber wir wissen alle, dass 1990 ein wildes Jahr war und man sich dann aufgrund der nahenden Wiedervereinigung, hatten sich beide Verbände dann entschieden, dass die DDR zurückzieht, und das Spiel gegen Belgien fand dann aber trotzdem statt als Freundschaftsspiel, und der damalige Trainer der DDR-Nationalmannschaft, Ede Geier, hatte ziemlich Probleme, eine Mannschaft zusammenzubekommen, weil ja viele Spieler schon im Westen waren, Andreas Thom, Ulf Kirsten etc., die haben dann gesagt, so ey, hier, ich komme da nicht mehr, tut mir leid, ich habe jetzt hier andere Sachen zu regeln und zu spielen. Und ja, deswegen sind die mit 14 Mann darüber gefahren. Matthias Sammer, Kapitän, Heiko Scholz, jetziger Co-Trainer von Dynamo Dresden, hat gespielt. Und natürlich galt dann diese Truppe als totaler Underdog. Ja, also wir haben zwar vorhin darüber gesprochen, dass mit 12 Spielern ein Kader auch sehr eingeschworen sein kann, wenn man auf den Basketball schaut. Aber mit 14 Spielern in der Fußballmannschaft ist das dann schon, ja, da denkst du dir dann so, ja, hoffentlich bestehen wir da. Aber vielleicht, weiß ich nicht, ob sie es alle wussten, ob es da nicht mehr so viele Spiele gibt. Die haben auf jeden Fall alle Gas gegeben und haben dann durch 2 Tore von Matthias Sammer mit 2:0 gewonnen tatsächlich. Das war das 500. und das 501. Tor der DDR-Nationalmannschaft. Allerletztes Länderspiel. Es sollte eigentlich noch ein Freundschaftsspiel geben gegen die BRD. Dann, aber das wurde abgesagt aufgrund von Sorgen vor zu großen Ausschreitungen etc. Das ist eine kleine Geschichtsstunde. Man kann sich mal, davon gibt es so ein paar Videoschnipsel oder auch ein paar schöne Bilder im Internet. Die Leute haben auf jeden Fall geile Frisuren, die heute teilweise auch wieder getragen werden. Also die Spieler der DDR, der Fokuhila war auf jeden Fall total im Trend, und der Oberlippenbart, so wie das jetzt auch wieder so ist, finde ich immer schön, da so in die Historie so ein bisschen reinzugehen, ein paar Namen zu lesen, die man noch kennt. Und ja, das wollte ich euch einfach nur kurz sagen.
Ja, wenn du dich da so eingegraben hast, dann erzähl doch mal ganz kurz, Paddy, du auch gerne, wie viele Spieler fallen euch denn ein, die sowohl für die DDR als auch für die BRD gespielt haben?
Schöne Frage zum Schluss. Ich wollte gerade schon auflegen.
Jetzt bist du nochmal gefordert.
Ja, Matthias Sammer, Heiko Scholz, hat der auch für die BRD gespielt? Glaub schon, oder?
Ja.
Dann wird's schon dünn.
Paddy, hast du noch ein oder zwei? Oder mehr?
Ja, ne, mich würde es wundern, wenn es Schwatte nicht ist.
Ulf der Schwatte.
Ulf Kirsten, genau. Natürlich, ja klar. Ja,
sehr,
ja,
gut.
Thomas Doll, hat der auch noch für die BRD gespielt?
Stark, Nummer 4.
Ja. Wie viel gibt's denn?
Ich glaube, die Recherche ist tatsächlich relativ schwierig.
Küppi.
Naja, warte mal. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es 8 sind.
Okay.
Aber, also ich habe zum Beispiel unter anderem natürlich künstliche Intelligenz gefragt, die hat mir dann irgendwann gesagt, dass Jürgen Sparwasser für beide gespielt hat. Ich sage, jetzt hast du dich ein bisschen verrannt. Also da muss man sehr vorsichtig sein bei diesen Themen. Ich glaube, es sind 8 mit Matthias Sammer, mit Kirsten, Doll, Thom, Marschall, Scholz, Schuster und die Bochumer Zaubermaus.
Ah, Darius Wosch, na klar, mein Hallenser Kollege.
Genau.
Der hat auch gespielt bei dem Spiel, den habe ich ganz vergessen, den habe ich ausgeblendet. Der hat auch in Anderlecht gespielt.
Ja, und wenn jetzt irgendein Fußballhistoriker dabei ist und sagt, der Küpper, der erzählt wieder völligen Mist, es waren noch mehr als 8, dann bitte gerne in die Kommentare.
Und generell schreibt uns Nachrichten gerne auch wieder von der Basis, was ihr so erlebt an den Fußballwochenenden, egal auf welchen Plätzen. Klammer auf, ey, und wenn es eine extrem coole Geschichte ist, auch in einer anderen Sportart, die es verdient hat, dann nehmen wir erstmal alles gerne entgegen. Lasst eine Bewertung da, lasst gerne, kann man bei Spotify folgen, man kann bei Spotify und so weiter und so fort überall folgen bei den
Podcasts. Überall klicken, glaub ich. Klickt einfach überall drauf.
Klickt einfach überall drauf, wo es leuchtet. Ansonsten, Dankeschön. Die Sonne ist jetzt endgültig aufgegangen. Sie ballert in das Gesicht von Alexander Küpper. Deswegen ist es, glaube ich, Zeit, uns hier rauszukehren. Außer Gregor hat noch was.
Eine Sache wollte ich eigentlich noch erzählen. Genau, die wollte ich ganz am Anfang sagen. Weil wir hier montags morgens immer 8.30 Uhr aufnehmen. 8.30 Uhr am Sonntagmorgen ist auch was Schönes passiert. Gestern nämlich. Und zwar, sehen wir jetzt mal kurz, in Österreich geht die Sonne auf. Aber die Austria aus Salzburg hat beim FC Liefering gespielt. Und das Spiel immer Feuer drin, FC Liefering, Farmteam von Red Bull Salzburg, ja. Wir kennen die Geschichte, Red Bull ist bei der Austria eingestiegen, die Fans haben den Verein neu gegründet, wenn die aufeinandertreffen, ist immer mega Feuer drin. Wann wurde das Spiel angesetzt? 10.30 Uhr. 10.30 Uhr, ein Zweitligaspiel, Frühschoppen der besonderen Art. Und wann haben sich die Lila-Weißen getroffen zum Fanmarsch?
8.30 Uhr. 8.30 Uhr, ja.
Ja, also, das ist schon auf jeden Fall Liebe. In Liga 2, aber fand ich eine schöne Geschichte und hat mich heute Morgen erinnert, als wir uns hier wieder getroffen haben um diese Uhrzeit.
Der früheste Fanmarsch der Fußballgeschichte.
Ja. Nur Liebe dazu von mir für euch zwei und alle da draußen. Bleibt gesund, schöne Woche. Männer, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, tschü, 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 tschü.
Haut rein.
Macht's gut, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Tschö.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußballpodcast von Sport im Osten. Immer montags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.